Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute wollen wir uns einem im Bitcoin-Space eher negativ behafteten Thema widmen, dem digitalen Euro. Viele Bitcoiner sehen keinen Mehrwert hinter einer digitalen Zentralbankwährung und fürchten zudem eine Überwachung durch Staat oder eben EZB. Ob diese Bedenken begründet sind, das können wir heute hoffentlich klären, und zwar mit meinem Gast, der absoluter Experte auf diesem Gebiet ist. Herzlich willkommen, Jonas Groß.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Vielen Dank, dass du heute da bist und ja, im Prinzip dieses Thema mit uns mal genauer beleuchtest. Du hast vor einigen Monaten erst deine Promotion abgeschlossen, daher erstmal herzlichen Glückwunsch dann auch von meiner Seite.
Besten Dank.
Und ich glaube, das ist auch schon der perfekte Aufhänger. Also erzähl doch vielleicht mal den Zuhörern, aus welchem Bereich du kommst, wo deine Expertise ist, und ich glaube, da kommen wir relativ schnell auch Richtung digitaler Euro dann.
Ja, glaube ich auch. Also sehr gerne. Ich habe einen klassischen VWL-Background. Also ich habe einen Bachelor, Master in Volkswirtschaftslehre von der Uni Bayreuth. Habe dann da ja, wie du es auch gerade erwähnt hast, im Anschluss promoviert, die Promotion dann vor 3 Monaten beendet. Und ja, wenig überraschend, eins meiner Schwerpunktthemen der Promotion waren auch digitale Zentralbankwährungen und Geldpolitik. Also das waren so die zwei Hauptthemen in dem Bereich. Und ja, dementsprechend beschäftige ich mich mit dem Thema digitale Zentralbankwährung allgemein. Wir sagen seit 3,5, 4 Jahren, also inzwischen ist es ja so ein absolutes Buzzword und jeder beschäftigt sich entweder intensiv oder auch nur zum Teil damit. Vor 4 Jahren war das natürlich noch ganz anders, aber das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Ich war dann auch ein paar Jahre am Blockchain Center, wo ich mich viel mit Blockchain-Themen beschäftigt habe. Wir haben auch als Teil der Promotion mal versucht, so einen wirklichen Prototypen für so eine CBDC mal umzusetzen, können wir aber ganz später im Detail auch drüber reden. Und aktuell bin ich, als Chairman der Digital Euro Association auch quasi Leiter eines Thinktanks zu dem Thema, wo wir uns, ja, ich sag mal so, die Mission insgesamt ist, dass wir ein Thinktank sind, der sich mit dem Thema, ich nenne es jetzt mal, Blockchain-basierte Fiat-Währungen beschäftigen, also Stablecoins, tokenisiertes Chiralgeld, all das, was da noch kommt in Zukunft vielleicht auch, und aber eben auch dem Thema CBDC widmen. Aber wir sehen uns da eben als ein Thinktank, der sich eigentlich für die Rechte der Bürger an der Stelle einsetzt. Und deswegen glaube ich, wird das eine sehr spannende und sicherlich auch kontroverse Diskussion dann heute mit ein paar Argumenten von Bitcoinern konfrontiert zu werden. Und vielleicht zu guter Letzt noch ein Satz. Ich bin aktuell neben meiner Rolle bei der Digital Euro Association als Head of Digital Assets and Currencies bei Etonic. Das ist ein B2B-Unternehmen, wo wir ja an der Schnittstelle zwischen Crypto und Traditional Finance Consulting Services anbieten, aber auch Produkte bauen und hier tatsächlich auch sehr, sehr viel mit Bitcoin und Lightning beschäftige. Also ich bin nicht nur ganz in der CBDC und Stablecoin, in der bösen Ecke in Anführungszeichen für Bitcoiner unterwegs, sondern bin auch in der anderen Ecke ebenfalls aktiv.
Ja, du versuchst die Wogen schon mal zu glätten, bevor wir gleich auf den digitalen Euro eingehen.
So schaut's aus.
Bevor wir wirklich in das Thema digitaler Euro einsteigen, müssen wir vielleicht ein paar Begriffe auch nochmal unterscheiden. Also es gibt beim digitalen Euro ja, man spricht von einer Wholesale CBDC, von einer Retail CBDC, also CBDC erstmal für alle, Central Bank Digital Currency, also eine digitale Zentralbankwährung. Also hier gibt es schon Unterscheidungen. Jetzt hast du gerade aber noch andere Begrifflichkeiten wie Chiralgeld-Token mit reingebracht. Kannst du das vielleicht mal erläutern, beziehungsweise was ist dafür aktuell irgendwie überhaupt in der Diskussion oder was ist relevant dann?
Ja, sehr gerne. Also ich muss sagen, ich bin überhaupt kein großer Freund des Ausdrucks digitaler Euro, weil eigentlich wissen wir ja alle, der Euro ist ja heute auch schon digital. Also wenn du aufs Bankkonto guckst, wenn du per Kreditkarte, per PayPal zahlst, du zahlst ja schon mit digitalem Geld und eigentlich dem digitalen Euro. Deswegen, ich muss sagen, ich finde den Begriff insgesamt eigentlich nicht wirklich gut. Was wir eben versuchen bei der Digital Euro Association ist, den Begriff so ein bisschen weiter zu ziehen als, ich sage mal so, die neuen zukünftigen Arten des Euros. Und das umfasst eigentlich genau das, was du gesagt hast. Nämlich zum einen kann dann, ich nenne es jetzt eben mal digitaler Euro in dem Sinne, wenngleich ich den Begriff nicht so gut finde, also bezogen auf zusätzliche neue Formen des Euros, dass man dann sagt, das kann sein in Form von Stablecoins, also wirklich eigentlich Kryptowährungen, wenn man so möchte, die eben mit Fiat-Währungen besichert sind, also mit Bankeinlagen oder teilweise auch mit Staatsanleihen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist dann Chiralgeld-Token, also wirklich das Geld, was wir heute auf dem Bankkonto sehen, über eine Blockchain ausgegeben zu haben. Mag auch die ein oder andere Vorteile bringen, wenn es vielleicht um innovative Use Cases geht wie Micropayments und man trotzdem aber auch auf die Stabilität von Fiat-Währungen zurückgreifen möchte, wenn man von Stabilität in dem Kontext sprechen kann, ist, denke ich, immer eine Frage der Referenz. Das sind also die Lösungen, ich würde es zusammenzufassen, des Privatsektors rund um den digitalen Euro. Und was es dann eben noch gibt, ist eine Initiative eben der Europäischen Zentralbank für, wie du es schon gesagt hast, CBDCs, also digitale Zentralbankwährungen. Und daher kommt auch der Begriff in den Medien eigentlich, weil die EZB selbst gesagt hat vor 2 Jahren, so wir nennen unsere CBDC digitaler Euro. Und seitdem redet halt jeder, wenn er vom digitalen Euro redet, eigentlich von so einer digitalen Zentralbankwährung und nicht von Stablecoins oder den anderen Begriffen, obwohl die eigentlich genauso da rein passen und die EZB da jetzt auch irgendwie kein Trademark hat und den Begriff irgendwie geschützt hat. Und da ist halt der wichtige Unterschied zu den anderen Formen, die ich beschrieben habe, dass die Zentralbank der Herausgeber ist, der Issuer, das heißt die Zentralbank steht dahinter. Es ist auch Zentralbankgeld, was man hält. Das ist ganz wichtig, weil Zentralbankgeld ist ja fundamental unterschiedlich von Geschäftsbankengeld, was wir heute eben bewegen, wenn wir per PayPal zahlen, per Banküberweisung und so weiter, weil eben nicht eine Geschäftsbank, sondern eine Zentralbank dahinter steht. Und wir wissen es, Banken können theoretisch pleite gehen, Zentralbanken eben nicht. Das heißt, da sagt man typischerweise, dass in dem Sinne CBDCs, wenn man zumindest vom Charakter dieses Geldes ausgeht, eigentlich weniger Risiken birgen als jetzt andere digitalen Geldformen, wie gesagt, immer mit Fokus auf Fiat-Währungen, wie zum Beispiel das Stablecoins oder eben auch das Giralgeld, was wir heute kennen.
Du hast jetzt im Prinzip schon erläutert, einer der Vorteile von einem, ich nenne es jetzt wieder digitaler Euro, also im Prinzip von der Zentralbank ausgegeben, dass man im Prinzip das Geld direkt von der Zentralbank hat. Jetzt ist die EZB ja, ich nenne es jetzt mal in der Planungsphase, also sie wissen ja selber noch nicht, was sie wie in welcher Form machen wollen. Könntest du uns da vielleicht einen Einblick geben, was da der aktuelle Stand ist, beziehungsweise was mich vor allem interessiert, weil für mich ist das nicht vorstellbar, dass die EZB wirklich an den Endverbraucher geht. Sprich, werden wir da zukünftig alle eine Wallet von der EZB haben oder werden wir weiterhin die Intermediäre drin haben? Und ist es dann überhaupt noch direkt von der Zentralbank oder ist es wieder so ein verkapptes Geschäftsbankengeld?
Ja, also aktuell sind wir in der Investigationsphase. Die EZB hat jetzt vor knapp einem Jahr begonnen, sich eben intensiv dem Thema zu widmen. Also vorher sicherlich auch schon ein bisschen Zeit damit verbracht, aber jetzt auch ein Team aufgesetzt mit einigen Leuten, Budget, wo sie auch regelmäßig publizieren. Das heißt, wir sind hier gerade in der Phase, wo es darum geht, zu entscheiden, also beziehungsweise zu analysieren, braucht es einen digitalen Euro, wie könnte er ausschauen, wie könnte er umgesetzt werden. Also in dieser, ich würde es vielleicht mal Findungsphase nennen, sind wir heute. Und die dauert auch noch circa ein Jahr an. Also wir werden nächstes Jahr im Oktober dann die finale Entscheidung wissen vom EZB-Rat, ob diese CBDC kommen wird oder nicht. Das heißt, es ist jetzt alles sehr viel Research, viel Austausch von der EZB und in einem Jahr wissen wir, ob er kommt. Und wenn aber dann die Entscheidung kommt, und das ist ganz wichtig, dass so ein digitaler Euro kommt, dann wird es mindestens noch bis 2026 dauern, bis so ein digitaler Euro, so eine CBDC live ist. Einfach, weil das nicht über Nacht passieren kann, weil da ganz viele regulatorische Änderungen damit einhergehen. Dann wird ein potenzieller digitaler Euro offizielles Zahlungsmittel, schwieriges Wort. Das heißt, es müssen sich eigentlich auch alle Shops und jeder Zahlungsanbieter muss sich darauf umstellen, muss die eigenen Prozesse so umstellen, dass man auch den digitalen Euro akzeptieren kann. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das heißt, frühestens 2026 und in einem Jahr dann die Entscheidung, ob er kommt. Und hinsichtlich des zweiten Teils deiner Frage, es wird sicherlich ein System sein, wo auch weiterhin Intermediäre inkludiert sein werden. Das hat die EZB auch schon ganz klar gemacht. Die EZB hat kein Interesse, da mit allen Millionen Europäern da im Endeffekt ein eigenes Konto zu unterhalten und da auch im Endeffekt ein Callcenter aufzumachen, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Das mag die EZB überhaupt nicht. Und man kann sich das eigentlich eher vorstellen, wie das Bargeldsystem heute funktioniert, nur in digitaler Form. Also das heißt, Bargeld ist ja heute auch Zentralbankgeld. Das heißt, die Zentralbank stellt es zur Verfügung, steckt dahinter. Also man hat eine Forderung gegenüber der Zentralbank, wenn man Bargeld hält. Aber es wird eben jetzt nicht von der Zentralbank an dich und mich ausgegeben, sondern über Banken, über Geldautomaten, wie wir alle wissen, dann an uns ausgegeben. Und ähnlich würde das beim digitalen Euro auch ablaufen, dass Banken da weiterhin wichtig sind, wenn es darum geht, Kundenkontakt zu wahren, die CBDC zu verteilen, vielleicht auch Geldwäscheprüfungen und so weiter. Weil das ist nicht das Hauptmandat und da hat auch die EZB gar kein Interesse dran, das wirklich auch so umzusetzen.
Okay, das ist jetzt im Prinzip ja diese Retail-CBDC, die wir dann halt über die Hausbank sozusagen bekommen. Und die Hausbanken haben ja, oder die Geschäftsbanken allgemein, haben ja mit dem digitalen Euro, so nenne ich ihn jetzt mal wieder, von der EZB ein Stück weit auch ein Problem, weil sie sagen, ja okay, wenn jetzt alle Kunden ihr Geld nur noch in dieser digitalen Zentralbankwährung halten, dann haben die im Prinzip ja kein Geld mehr, kein Chiralgeld mehr und können damit auch nicht mehr arbeiten, entsprechend Kredite ausgeben und so weiter. Und deshalb liest man immer wieder oder hört immer wieder, dass es da eine Betragsgrenze geben soll. Ist dem so, beziehungsweise sind die 3.000 Euro, das ist so mein letzter Stand, den ich von der deutschen Kreditwirtschaft mal gelesen habe, ist das so aktuell noch?
Genau, also die Diskussion gibt's. Auch hier ist noch keine Entscheidung gefallen, da wir auch noch nicht wissen, ob der digitale Euro überhaupt kommt. Das heißt, dementsprechend wissen wir auch nicht, wenn er kommt, ob er ein Limit hat. Also viel Diskussion. Aber man merkt schon in den Diskussionen, dass sich so eine Grenze immer mehr festigt. Das heißt, die EZB redet so oft darüber, dass ich glaube, wenn er kommt, dann wird es entweder ein Limit auf, also maximales Zahlung pro Monat zum Beispiel oder maximaler Kontostand, gibt ja verschiedene Arten von Limits, die es dann geben wird, auch um eben hier, wie du es schon beschrieben hast, den Finanzsektor zu schützen. Und vielleicht ganz interessant, woher diese 3.000 Euro kommen, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, das durchschnittliche Bargeldbestände von Bürgern in der Eurozone. Also das ist eigentlich nur so ein Indikator, wo man sagt, okay, die Leute halten so viel Bargeld heute, dann sollen sie ungefähr auch so viel CBDC halten dürfen. Aber das ist, wie gesagt, nur so ein Best Guess und auch noch nicht in Stein gemeißelt an der Stelle.
Ja, wenn man sich jetzt vielleicht als Normalo überlegt, ja, jetzt haben die da ein Jahr lang schon rumüberlegt, überlegen nochmal ein Jahr. Aber wenn ich das jetzt mal wirklich durchdenke, allein diese Grenze, dass es die Möglichkeit gibt, dass Leute hier aus dem Chiralgeld, vom Girokonto rüber können in die CBDC und umgekehrt, das ist ja wirklich für die Finanzmarktstabilität schon ein Riesenthema, weil im Prinzip dann gibt es irgendwelche Bankruns in CBDCs oder aus CBDCs wieder raus. Das muss man tatsächlich ja schon enorm durchdenken. Und jetzt gerade diese 3.000 Euro, wenn wir bei denen bleiben, die sind ja in Deutschland viel weniger wert als in irgendwelchen anderen Ländern, vielleicht in Osteuropa. Also müsste man theoretisch sogar sagen, in jedem Land gibt es eigene Grenzen. Jetzt haben wir eine Inflationsrate von 10%, die müsste man jedes Jahr noch anpassen. Also für mich hört sich das an nach einem unfassbaren, ja, Bürokratiemonster, das da so nach und nach ein Stück weit entsteht, oder?
Da bin ich wirklich mal gespannt. Also ich sehe es wie du, dass im Endeffekt sich auch die Banken da sehr gut positioniert haben und von Anfang an quasi gesagt haben, auch so CBDC, wir sind gerne dabei, aber bitte denkt an uns, um das mal vorsichtig auszudrücken und dementsprechend auch die Limits da eigentlich, um ganz klar den Finanzsektor zu schützen. Was aber hier auch ganz wichtig ist, und da kommen wir später sicherlich auch dazu, so ein Limit heißt natürlich auch, dass es die Leute weniger nutzen. Also es ist ja genau gewollt, aber heißt auch aus Kundensicht, dass ich weniger mit anfangen kann. Also ich kann jetzt nicht mein Haus mit einem digitalen Euro kaufen oder ein Auto zum Beispiel. Das heißt, das ist so ein bisschen Trade-off auf der einen Seite, ne? Also irgendwie Limit, um den Finanzsektor zu schützen, aber gleichzeitig eben auch weniger Verwendung für den Privatkunden an der Stelle. Und hinsichtlich Bürokratiemonster, ich sage mal so, das Schöne an diesen technologischen Lösungen ist ja, du kannst geänderte Menge oder geänderten Zins kannst du ja technologisch wirklich super einfach implementieren heutzutage. Das ist bei Bargeld ja ein bisschen komplizierter, wenn man sich überlegt, man würde jetzt auf Bargeld zum Beispiel das irgendwie inflationsanpassen oder ähnliches. Aber deswegen bin ich vom Aufwand an sich da relativ entspannt, wenn man sagen würde, man würde da auch vielleicht ein flexibles Limit machen, was sich nach der Inflation anpasst oder ich weiß nicht, was sich in 10 Jahren so und so anpasst. Vielleicht kommen da noch kreative Ideen. Also ich glaube, dass das an sich überschaubar wäre, der Aufwand.
Jetzt kommen wir mal zu den, ich glaube, für viele Zuhörer interessanteren Fragen vielleicht. Jetzt haben wir so die Grund- oder die Basics mal geklärt. Was hat die EZB für ein Interesse dran? Also warum will die EZB oder beschäftigt sie sich mit diesem Thema? Und also ich persönlich gehe davon aus, es kommt eine CBDC, in welcher Form auch immer, weil ich glaube, der Druck aus dem Ausland relativ groß ist und man Angst hat, da irgendwie vielleicht den Anschluss zu verlieren. Aber ich frage jetzt dich explizit, was hat die EZB für Vorteile? Da können wir natürlich bis in die Horrorszenarien reingehen mit Schwundgeld und Minuszins und so weiter. Was siehst du als wirkliche Vorteile aus Sicht der EZB, warum sie sagt, ja, wir sollten so eine CBDC einführen?
Ja, ich würde hier jetzt mal die direkten Vorteile auch aufgreifen, die EZB selbst auch nennt, weil ich das sind auch aktuell die validen über vielleicht so, was im Hintergrund noch passiert, da können wir uns ja dann später sicherlich unterhalten oder welche Bedenken da sonst noch kommen. Also ein Punkt ist definitiv, dass die EZB sagt, wir haben heute Zentralbankgeld in Form von Bargeld und das verliert aber ja kontinuierlich an Bedeutung, wenn wir an Zahlungsmittel denken. Und wir wissen ja auch heute, da gibt es ja verschiedene Statistiken zur Geldmenge, dass von der gesamten Geldmenge vielleicht 10% Bargeld sind und der Rest ist digitales Geld. Das heißt, Chiralgeld, also Geld von Banken, ist heute schon viel wichtiger als Bargeld. Und was die EZB jetzt halt machen will, ist, sie möchte ein digitales Zahlungsmedium zur Verfügung stellen und eben auch, wie sie es immer nennt, so eine Art monetären Anker auch in der digitalen Welt zu haben. Also das heißt, wenn Bargeld jetzt vielleicht weiter an Bedeutung verliert, dass die EZB trotzdem durch die CBDC immer noch in der Lage ist, auch hier diesen Anker zu bieten, wie es die EZB selbst auch nennt, und da eben auch einen gewissen Impact in den Zahlungsverkehrsmarkt zu haben. Also das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema, wenn man auch so will, strategische Unabhängigkeit, würde ich es jetzt vielleicht mal nennen, oder Autonomie. Also wir sehen ja aktuell mit dem Krieg in der Ukraine, dass, und vor allem den ökonomischen Auswirkungen, dass man sehr einfach jetzt auch einfach Länder von Zahlungsverkehrssystemen ausschließen kann. Und heute die Zahlungssysteme, die wir nutzen, sei es jetzt über Kreditkarten oder auch über Banküberweisungen und so weiter, sind ja meistens außerhalb der Eurozone angesiedelt. Das heißt, wenn ein politisches Land mit viel Macht, ich will jetzt da keine expliziten Namen nennen, aber wenn dieses Land sagt, Eurozone oder Deutschland sind vielleicht jetzt irgendwie von gut zu böse gewechselt, wir schließen die mal aus, die können nicht mehr zahlen, könnte man das tatsächlich, wie gesagt, für einige Zahlungssysteme so umsetzen. Und dementsprechend möchte sich die EZB dahingehend unabhängig machen und sagen, wir wollen eine Zahlungsinfrastruktur, wo uns niemand selbst ausschließen kann, weil uns dieses Zahlungssystem quasi gehört, wir dieses Zahlungssystem aufziehen und dementsprechend natürlich auch sagen, im Endeffekt die Regeln setzen können, was jetzt vielleicht für Bitcoiner als schlecht wahrgenommen wird, aber für die EZB in dem Sinne als Unabhängigkeitsaspekt positiv. Genau, das ist so der zweite Punkt. Und dann der dritte Punkt ist einfach der Wettbewerb, den wir auch sehen rund um Stablecoins und auch ausländische CBDCs, die du schon genannt hast, wie zum Beispiel in China, dass die EZB da schon so einen gewissen Druck spürt, dass es ja theoretisch auch sein könnte, dass sich entweder ausländische CBDCs, die vorher auf dem Markt sind, oder aber auch Stablecoins zum Beispiel, Stichwort damals Libra, Diem, sich da vielleicht auch als alternatives Zahlungsmittel etabliert, was in dem Sinne ja damals eben auch nicht reguliert war, beziehungsweise wieder von ausländischen Parteien kommt und man sich wieder abhängig macht. Also es geht hier sehr, sehr viel um diese Unabhängigkeit, Autonomie als Hauptmotivation der EZB. Aber es gibt noch weitere Themen, Unterstützung der Digitalisierung und so weiter und so fort. Aber das sind, denke ich, die drei wichtigsten Themen von Seiten der EZB.
Wie sieht es allgemein im Ausland aus? Also ihr seid da ja sehr umtriebig über das Blockchain Center, wo du ja schon angesprochen hast, wo du aktiv warst. Dann gibt es diesen CBDC-Tracker, wo du, glaube ich, auch mit involviert bist. Was passiert da im Ausland gerade, wenn man es weltweit so sieht, außer jetzt China? Weil das hat, glaube ich, fast schon jeder mitbekommen. Auch spannend mit dem Thema neue Seidenstraße, wie die versuchen da im Prinzip die halbe Welt an sich zu binden. Wie sieht es generell im Rest der Welt aus mit CBDCs aktuell?
Genau, also da passiert wirklich sehr, sehr viel und du hast den CBDC-Tracker schon genannt, kann ich jedem mal empfehlen, wenn man sich da mal einen globalen Überblick verschaffen will, da kann man sich einfach anschauen, welche Zentralbanken sind gerade wie weit und haben auch welche Ziele offiziell, dementsprechend damit kann man gerne mal rumspielen. Was man insgesamt sieht, ist, dass aktuell, ja, ich würde vielleicht sagen, grob 80 bis 85 Zentralbanken sich mit dem Thema beschäftigen, also wirklich sehr, sehr, sehr viele und sicherlich noch mehr, also wir nehmen dann nur die Zentralbanken mit rein, die das auch öffentlich angekündigt haben. Man muss aber auch ganz klar sagen, die meisten Zentralbanken sind eigentlich zurzeit ähnlich weit wie die EZB und sind hier in dieser Investigations- oder Research-Phase, wenn du es so nennen magst. Das heißt, noch nicht beschlossen, dass eine CBDC wirklich kommt. Gibt aber auch einige Länder, die da weiter sind. Also als Beispiel kann man hier nennen die Bahamas. Die sind schon inzwischen seit knapp 2 Jahren mit ihrer CBDC live. Ostkaribik ist ein weiteres Land, was sehr weit im Prototypstadium ist. Jetzt auch Nigeria, Ghana kommen dazu, auch Indien, China hast du schon genannt, auch jetzt Russland. Also gibt quasi monatlich da irgendwie neue News in dem Bereich. Aber genau, die Prototypen werden auch mehr, aber die meisten Zentralbanken sind eigentlich ähnlich weit wie EZB. Und ich denke, der größte Blick geht einfach nach China, weil das auch mit Abstand die größte Ökonomie ist, vielleicht Indien ausgenommen, die sich aktuell intensiv mit dem Thema beschäftigt und China ja auch schon seit 2,5 Jahren die CBDC testet. Also man muss sich das mal überlegen, die haben seit 2,5 Jahren eine Lösung, die sie schon ausprobieren, die man in bestimmten Städten schon nutzen kann, die inzwischen, glaube ich, 200 oder mehr Millionen Wallets auch hat. Das heißt, es ist mehr als einfach nur mal so ein kleiner Prototyp. Und da geht natürlich der Blick vor allem hin, weil China natürlich ein extrem großes Land ist, wo das auch einen sehr globalen Impact haben kann, wenn man da so eine digitale Zentralbankwährung auch wirklich für alle einführt.
Die Länder, die du jetzt genannt hast, als Beispiel Bahamas, ich glaube, das waren sogar die ersten, die eine CBDC eingeführt haben. Da ist für mich der Use Case klar. Also bei den Bahamas war es, glaube ich, das Thema, dass die mit den ganz vielen Inseln immer das Bargeld umherschiffen mussten und das natürlich entsprechend logistische Probleme hatte und teuer war. Da ist vollkommen klar, so eine Lösung macht Sinn. Jetzt muss man sich natürlich drüber streiten. wir in Europa oder Deutschland, also ich habe jetzt aktuell kein Problem, eine Überweisung zu tätigen. Ich habe kein Problem, irgendwie beim Rewe meinen Einkauf zu bezahlen. Deshalb ist für mich die Frage, wo ist für mich als Endverbraucher der Mehrwert an einem digitalen Zentralbankgeld? Und ich glaube, das ist für ganz viele Zuhörer auch so das zentrale Thema. Zentral ist das richtige Stichwort an der Stelle. Warum, wenn so ein digitaler Euro da ist, also von der Zentralbank ausgegeben, warum soll ich den nutzen? Wo ist mein Mehrwert dahinter?
Ja, ich denke, das ist genau die essentielle Frage und ich muss dich dazu Beginn schon so ein bisschen enttäuschen. Dadurch, dass die EZB gerade in dieser Findungsphase ist, ist es tatsächlich gar nicht so leicht, die Frage zu beantworten. Also was ich persönlich selbst auch sage, wenn ich mit Zentralbanken in dem Bereich spreche, ist eben genau das, was du gesagt hast, dass es eben Unterschiede geben muss zu den heutigen Geldformen. Also dieses CBDC muss, bitte Bitcoin einmal kurz weghören, aber muss irgendwas besser können als eben heutige digitale Geldformen. Das heißt, du hast schon gesagt, du gehst in den Supermarkt, ich zahle tatsächlich viel mit Bargeld heute, ich bin damit auch sehr zufrieden. Irgendwas muss dieses CBDC besser können in dem Sinne, um es mal einfach auszudrücken. Wir haben auch gesehen, es gab schon 2 Live-CBDCs tatsächlich vor vielen Jahren, also eine in Finnland zum Ende der 90er, Beginn der 2000er, tatsächlich als die Kreditkarten aufkamen, die dann eingestellt wurde, weil es die Leute nicht genutzt haben, weil sie auch nicht gewusst haben, warum, also weil es da auch keinen großen Unterschied gab. Und ähnliches auch in Ecuador. Also long story short, es braucht diese Vorteile und was ich denke, was ein Vorteil sein kann, und das ist einfach by design, ist, dass eine CBDC Zentralbankgeld ist. Das heißt, ich bin vorhin schon mal kurz darauf eingegangen, es ist an sich sicherer als das Geld, als das Giralgeld, was wir auf dem Bankkonto haben, weil einfach Zentralbanken in dem Sinne nicht pleite gehen können und sich dann immer eben ja neues Geld durch neues Geld dann auch erschaffen, in Anführungszeichen können, wenn man in dem Sinne auch genug Sicherheiten hinterlegt und so weiter. Das heißt, für mich persönlich war das, als ich meine Arbeit auch vor 3 Jahren gestartet habe, habe ich das gehört und dachte mir, wow, super cool, ich bin totaler Fan und ich würde das auf jeden Fall nutzen. Jetzt aber, wir haben es vorhin schon besprochen, redet man sehr viel über Limits und durch diese Limits geht das natürlich verloren, weil ich frage mich dann immer, naja, dieser Risikounterschied macht vor allem dann einen Unterschied, wenn ich meine ganzen Ersparnisse da reinlegen kann. Und nicht jetzt für ein Limit von 3.000 bis 4.000 Euro, weil dann haben wir auch die Einlagensicherungssysteme. Kann man jetzt dran glauben oder nicht, ist eine andere Frage, aber wir sind da zumindest rechtlich auch abgesichert. Das heißt, dieser Risikoaspekt ist dann bei Limits eigentlich nicht mehr so valide. Und wo ich gerade glaube, was 2 Vorteile sein können, und ich glaube, einer kommt für Bitcoin sehr überraschend. Der eine ist das Thema, das, was es heute noch nicht gibt, ist ein Zahlungsmittel, was online und offline funktionieren kann. Also ich weiß auch bei Bitcoin, dass es da Initiativen gibt und teilweise auch Lightning, habe ich gehört, was du irgendwie über Radiotransaktionen tätigen kannst, etc. Ja. Das sind bestimmt einige viel tiefer drin als ich. Aber es ist noch nicht so, dass es Stand heute wirklich in großem Maße möglich ist. Und was man mit einer CBDC eben schon machen könnte, ist, dass man sagt, man hat ein Zahlungsmittel, was sowohl online als auch offline fähig funktioniert. Also ich kenne es immer, ich sitze in der Bahn, würde irgendwie gerne Zahlung tätigen, kann ich, weil ich im Funkloch bin und denke mir nur so, wow, schlecht in dem Sinne. Das heißt, das würde zumindest einen kleinen Vorteil bieten. Und der zweite Vorteil, und ich glaube, das ist der Vorteil, der überraschend kommt, ist, dass ich glaube, dass man mit CBDCs tatsächlich auch die Privatsphäre von Zahlungen erhöhen kann. Aber ich glaube, da sollte man ein bisschen tiefer reingehen.
Also du hast jetzt gerade richtig gesagt, dass man die Privatsphäre erhöhen kann. Und das ist jetzt, glaube ich, die entscheidende Frage. Du wirst mir auf die Frage nicht antworten können, die ich gleich stelle, weil wir alle nicht wissen, was in den Köpfen der Entscheider hier steckt bei der EZB, wie es dann ausgestaltet wird. Aber da du ja sehr tief in dem Thema drin bist und auch mit vielen Leuten da Kontakt hast, wie glaubst du, wenn wir davon ausgehen, es kommt eine digitale Zentralbankwährung, wie wird die ausgestaltet sein? Also wird die so ausgestaltet sein, dass es auf einer verteilten Datenbank, einer DLT, Blockchain, was auch immer läuft, wo jetzt der Bitcoiner sich auch fragt, warum? Aber gut, lassen wir mal dahingestellt. Aber gerade dieses Thema Privatsphäre, Offline-Zahlungsmöglichkeiten, glaubst du, dass das wirklich so kommen wird, dass es einen Mehrwert bringt und dass man wirklich hier auch vielleicht bis zu einem gewissen Betrag entsprechend die Privatsphäre wahrt? Da will ich dir dann, wenn das deine Antwort ist, gleich schon dagegen schießen. Ja gut, die Grenze ist dann variabel. Also wie kann da die Privatsphäre gewahrt werden vom Einzelnen?
Okay, ja, super Frage. Lass uns die Frage vielleicht mal aufteilen in 1, wie würde ich eine CBDC gerne sehen? Und 2, wie glaube ich, dass sie kommt?
Okay,
weil ich glaube,
sehr gut, ja.
Das muss man extrem unterteilen. Und da wird, denke ich, auch klar, wofür wir uns dann auch als Digital Euro Association an der Stelle einsetzen und warum vielleicht auch manche Bitcoiner uns zu Unrecht, sage ich mal so, nicht mögen. Aber es muss dann jeder selber entscheiden für sich. Also, was ich glaube, wie eine digitale Zentralbankwährung ausgestaltet sein sollte, ist an dem Sinne, dass natürlich es sehr, sehr viel Transparenz herrscht. Also rundum, wie wird das System aufgesetzt, wer hat Governance. Ich muss auch persönlich sagen, ich wäre persönlich ein Freund davon, das auch Open Source zu machen, was ja so ein Ethos in der Kryptowelt ist, damit man einfach sich in den Code auch reinschauen kann und sehen kann, okay, das wird an der Stelle gemacht, vielleicht auch mit Limits, aha, die passen sich so und so an und hier ist vielleicht dieser Inflation-Adjustment ist drin oder so. Also davon wäre ich persönlich ein extrem großer Fan. Ich würde auch sagen, dass eine CBDC keine negative Verzinsung mit sich bringen sollte, zumindest jetzt keine im großen negativen Bereich. Also für mich ist eine CBDC einfach, um es wirklich ganz klar auszudrücken, es ist eigentlich digitales Bargeld für mich. Also es heißt, es sollte in dem Sinne auch die gleiche Privatsphäre haben wie Bargeld. Es sollte auch keinen Zins haben wie Bargeld, weil sonst kann man sich in einer Welt, wo Bargeld an Bedeutung verliert, natürlich auch mit einer CBDC minus x Prozent Zinsen implementieren, was, denke ich, für eine Gesellschaft eine absolute Katastrophe wäre. Also das ist, denke ich, wichtig. Der zweite Punkt, diese Nullverzinsung. Und der dritte Punkt wäre dann für mich eben in dem Sinne eben mehr als nur so ein bisschen Privatsphäre, sondern wirklich komplette Anonymität. Wichtig bis zu einem bestimmten Limit. Das hast du auch schon genannt. Also es ist absolut unwahrscheinlich, dass eine Zentralbank eine CBDC einführt, die komplett anonym ist. Finde ich persönlich auch richtig, weil du musst irgendwie Geldwäsche überprüfen bei ganz großen Beträgen. Und deswegen sollte das mit einer CBDC auch möglich sein. Aber was wir halt heute bei Bargeld sehen, ist, dass wir, wenn ich dir jetzt Bargeld zahle, wir uns irgendwo treffen, ich gebe dir das, dann gibt es in dem Sinne komplette Anonymität. Keine Zentralbank, keine Bank, kein Staat, kein irgendwas weiß irgendwas über die Transaktion, außer ich werde vielleicht von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Und wenn ich aber jetzt ein Auto oder ein Haus kaufe mit Bargeld, dann muss ich sehr wohl meine Identität offenlegen und die wird dann auch vom Händler notiert. Das heißt, hier hat man schon so ein System eigentlich, dass man sagt, bei Bargeld bis zu einer bestimmten Schwelle kann man komplett anonym zahlen. Und wenn diese Schwelle überschritten ist, dann muss ich offenlegen, wer ich bin. Und so einen Ansatz halte ich persönlich für eine CBDC auch für extrem wichtig. Und hier ist aber auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, diese Anonymität, die ich meine, die muss wirklich beides sein, gegeben sein. Und im Endeffekt, du musst du dann Open Source auch sehen können, wie das umgesetzt wird. Also ich meine nicht Anonymität, dass die EZB dir irgendwie verspricht, ah ja, ich halte es schon anonym, ich verlinke das nicht an eine ID, ich verkaufe das nicht. Das ist keine Anonymität, weil ganz ehrlich, in 5 Jahren wird vielleicht was anderes erzählt oder in 2. Das heißt, es muss wirkliche komplette Anonymität sein, die ich auch im Code sehe, wie sie umgesetzt ist. Und ein Beispiel, und das bringt mich dann auch so ein bisschen zurück zu meiner Promotion. Da haben wir nämlich im Rahmen meiner Promotion auch mal einen konkreten Vorschlag erarbeitet, wie eine CBDC ausgestaltet sein kann, die eben Zero-Knowledge-Proofs verwendet, um genau diesen Ansatz zu ermöglichen, nämlich komplette Anonymität bis zu einer bestimmten Schwelle. Das heißt, es ist technologisch möglich. Ich spreche da auch selbst, habe das, glaube ich, inzwischen mit 10, 15 Zentralbanken besprochen, die da auch, wo auch teilweise auf offene Ohren stößt. Jetzt aber auch kommen zur Frage, wie wird eine CBDC ausgestaltet sein? Ich weiß es natürlich in dem Sinne nicht, wie du es schon gesagt hast, aber mein Bauchgefühl wäre, dass es, oder ich würde es quasi ausschließen, dass es Open Source ist, weil die Zentralbanker sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen wollen. Dass auch dieses Thema Privatsphäre, ja, Anonymität, vielleicht nur, wenn ich dir als Zentralbank verspreche, dass ich nichts mit den Daten mache. Also halte ich persönlich auch diese komplette Anonymität für eher unwahrscheinlich, wobei wir halt, und das muss man ganz ehrlich sagen, auch mit Regulatoren, mit Politikern, mit Zentralbankern im Kontakt stehen. Und das ist halt auch so ein bisschen die Mission von der DEA. Und das meinte ich vorhin damit, also Digital Euro Association, dass wir uns versuchen, hier mit den, im Endeffekt für die Rechte der Bürger einzusetzen und auch diesen Anonymitätsaspekt unterzubringen. Wir sind zum Beispiel da auch mit der Europäischen Datenschutzbehörde im Austausch. Das heißt, wir geben hier wirklich unser Bestes. Und deswegen habe ich hier auch schon viel zuletzt mit Bitcoinern diskutiert, die gesagt haben, CBDC ist schlecht und deswegen macht ihr auch gleichzeitig schlechte Arbeit. Kann man sagen, okay, es ist eine Meinung, die nehme ich auch so hin, ist ganz okay. Aber ich finde, was ich persönlich der Auffassung bin, ist, dass der digitale Euro früher oder später kommt. Und dass wir aber jetzt eben das Beste tun müssen, dass die Rechte der Bürger und die Privatsphäre so gut wie es geht darin reflektiert ist. Und die Leute dann sagen, ich brauche eine CBDC nicht, ich zahle mit Bitcoin, ich zahle mit Lightning, ich zahle mit Bargeld, die werden auch nicht gezwungen, das damit zu zahlen. Aber die Leute, die vielleicht auch gar nicht wissen, wie transparent man dann möglicherweise doch bei bestimmten CBDC-Designs wären, das meine Eltern, meine Großeltern, die sollten dann eben nicht auf diese Falle reinfallen. Und deswegen setzen wir uns eben hier für diese, nennen Sie es halt gerne mal Bürgerrechte ein und die hohe Privatsphäre und hoffen eben, dass wir in der Diskussion auch Erfolg haben. Und in den USA war es ziemlich interessant. Da gab es neulich ein Paper, was explizit auch gesagt hat vom US Treasury, dass eben Zero-Knowledge-Proofs für eine CBDC auch wirklich ein valider Ansatz sind. Also das heißt, ja, frage natürlich, ob das jetzt wir waren, das würde ich jetzt gar nicht claimen, aber zumindest, dass dieses Thema in der öffentlichen Diskussion zumindest immer mehr in die Richtung erhört wird.
Also sehr spannend, dass sich im Prinzip auch deine Wunschvorstellung ja doch relativ stark unterscheidet von dem, was du, ich will jetzt nicht sagen befürchtest, aber was du erwartest, was da kommen wird. Jetzt würde mich interessieren, dadurch, dass du gesagt hast, du bist jemand, der gerne bar zahlt und du jetzt sagst, okay, die Privatsphäre wird natürlich ein Thema sein, aber wird tendenziell eher in die Richtung kommen, die EZB sagt, ja, das passt schon, wir waren das, ob es dann gewahrt wird, auch in Zukunft, wissen wir nicht. Würdest du, wenn in dieser Ausgestaltung die CBDC kommt, würdest du sie nutzen?
Also ich muss sagen, ich würde weiterhin hauptsächlich Bargeld nutzen, weil ich auch Bargeld wegen der Privatsphäre heute nutze, weil ich einfach der Meinung bin, das ist ein Grundrecht, was jeder hat. Dementsprechend würde ich persönlich Bargeld so lange nutzen, wie es geht. Ich würde sicherlich eine CBDC mal zum Ausprobieren nutzen, auch wenn dieses Thema Online- und Offline-Payments funktionieren würde, würde ich es vermutlich auch mal ausprobieren. Aber ich sage mal so, ich würde jetzt für meine Standard-Einkäufe würde ich nicht von Bargeld auf die CBDC umschwenken. Wie gesagt, wenn sie jetzt so kommt, wie ich es eben befürchte und nicht, wie ich es erhoffe.
Also das finde ich schon interessant, weil das zeigt ja im Prinzip auch, dass du in deiner Tätigkeit als Chairman der Digital Euro Association jetzt nicht unbedingt die Meinung der EZB vertrittst, sondern dann eben auch, wie du es jetzt genannt hast, die Bürgerrechte auch für die einstehen kannst. Das finde ich sehr interessant. An der Stelle.
Genau, und so sehen wir uns halt persönlich auch, weil wir sehen, die EZB hat ihre Leute, mit denen sie redet. Inzwischen redet sie auch mit uns, was wir halt natürlich sehr gut finden und auch mit anderen Verbänden, die sich hier einbringen, wie zum Beispiel Positive Money. Und das ist halt genau die Rolle, die wir sehen, dass wir sagen, eine CBDC, ich persönlich glaube, sie wird halt einfach kommen und wir versuchen jetzt da das Beste draus zu machen. Und wie gesagt, wenn Leute Bitcoin, Lightning, was auch immer nutzen wollen, können sie es gerne machen, es wird keiner gezwungen. Aber die Leute, die vielleicht dann nicht wissen, was hinter der CBDC steckt, die sollen halt eine möglichst gute, in Anführungszeichen, CBDC bekommen. Ich habe mich auch mit manchen Bitcoinern unterhalten, die gesagt haben, naja, ich finde, der digitale Euro sollte so schlecht sein, dass es eine absolute Katastrophe ist und dass die Leute dann alle in Bitcoin gehen. Kann dementsprechend auch eine Strategie sein. Ich persönlich sage halt, dass ich zum Beispiel, die vulnerablen Teile der Gesellschaft, die sich vielleicht auch nicht so viel auskennen mit Bitcoin oder sich nicht auskennen wollen aktuell, dass man die schützen muss. Und deswegen ist halt dieser Einsatz meiner Meinung nach an der Stelle wirklich wichtig.
Ja, man muss da natürlich den Bitcoinern vielleicht auch immer so ein bisschen den Spiegel vorhalten, weil wir Bitcoiner leben halt in der Blase. Also da vergisst man sehr gern natürlich auch die Normalos, die nicht in dem Space unterwegs sind, sich mit ganz vielen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auch überhaupt nicht auskennen können wollen, aus welchen Gründen auch immer. Was ich jetzt sehr interessant finde, du hast jetzt auch diesen Vergleich digitaler Euro Bitcoin genannt. Klar, es ist was völlig Unterschiedliches, hat nichts gemein. Ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren. Aber von der Logik her, wenn jetzt die EZB sagt, okay, in 2026, hast du glaube gesagt, könnte dieses Ding frühestens live gehen. So wie man solche Institutionen kennt, dauert es in der Regel dann eher noch einen Ticken länger. Aber jetzt sagen wir mal, dieser digitale Euro der EZB ist irgendwann live, wird sogar gesetzliches Zahlungsmittel, wo ich auch schon wieder Bauchschmerzen kriege, weil ich komme aus dem Zahlungsverkehr und ich habe mit sehr, sehr vielen Händlern die letzten Jahre Kontakt gehabt. Ich glaube nicht, dass die Bock haben, noch einen digitalen Euro zu integrieren, vor allem ein kleiner Einzelhändler, der da mega Aufwand dann vielleicht hat, weil er heute noch gar keine Kartenzahlung annimmt, jetzt muss er es tun und so weiter und so fort. Auch Leute, die nebenberuflich irgendwie selbstständig sind oder so. Also da steckt ein ziemlicher Aufwand dann auch dahinter, der Kosten mit sich bringt. Das ist das eine Thema. Und wenn das dann so ist und dann so einen richtigen Mehrwert konnten wir, glaube ich, noch nicht rausstellen für die Masse. Die EZB drückt es so ein bisschen in den Markt und die Staaten vielleicht dann auch. Es ist ja im Prinzip dann schon so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, sie schießen ein bisschen gegen Bitcoin, weil es vielleicht eine Alternative sein kann. Beziehungsweise glaubst du, die EZB wird da, ich nenne es jetzt mal Stimmung machen, wenn man merkt, hey, der digitale Euro, der kommt bei den Leuten nicht an, er muss aber ankommen, weil sonst andere Lösungen, wir können gleich nochmal über die Lösungen der Privatbanken zum Beispiel sprechen, der kommt da nicht dagegen an oder vielleicht sogar Bitcoin mit Lightning wird irgendwie ein größeres Thema. Glaubst du, dass die EZB da wirklich offensiv dann auch versucht, ich weiß nicht, Bitcoin schlecht zu reden oder das zu verhindern, dass das irgendwo auch über Regulatorik an der Ladenkasse zum Beispiel dann stattfindet?
Also ich sage mal so, ich würde es nicht ausschließen. Und was wir heute ja schon sehen, ist, wenn man sich die EZB-Publikationen mal anschaut zu Bitcoin, ja, ich sag mal so, das, wie soll ich das vorsichtig formulieren? Dass man ja schon heute etwas gegen Bitcoin schießt an der Stelle. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass, und es wird sicherlich auch noch mehr werden. Allein jetzt auch durch die Umstellung oder durch den Merge von Ethereum, dass ja viele Politiker, Zentralbanker sicherlich auch denken, Bitcoin könnte jetzt auch über Nacht auf Proof-of-Stake-Konsensus ändern, was natürlich gänzlich gegen die Philosophie ist und auch irgendwie keinen Sinn macht, aber das haben sie halt mal irgendwo aufgegriffen. Und deswegen glaube ich, dass es da schon von Zentralbankseite eher noch mehr gegen Bitcoin geben wird. Und ja, ich finde auch, dass sich der digitale Euro wirklich dann erst beweisen muss, wenn er auf dem Markt ist. Und wir haben wirklich ein sehr breites Zahlungsspektrum, wo sich jetzt zuletzt ja auch noch Bitcoin und Lightning dann auch hinzugefügt hat die letzten Jahre. Und da muss der digitale Euro auch wirklich erstmal die Stellung finden. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob an dem Thema Regulatorik viel geschraubt wird. Weil da haben wir jetzt dann schon eigentlich jetzt auch nochmal durch die MiCA, Transfer Funds Regulation, umfangreiches regulatorisches Rahmenwerk, wo ich glaube, dass es nicht so komplett nochmal umgeworfen wird. Aber ich meine, wir wissen nicht, ne? Wir haben jetzt Zeiten mit sehr, fast zweistelligen Inflationsraten, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Vielleicht kommt da nochmal, kommt es nochmal auf und man geht dann doch da nochmal rein. Genau, aber deswegen, ich glaube eher, dass es über Research der EZB zu Bitcoin vielleicht passiert, als jetzt weniger über Regulatorik, zumindest auf Basis der heutigen Informationen oder Daten oder Entwicklungen.
Ich glaube, über Bitcoin können wir gleich zum Schluss dann nochmal quatschen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben eingangs die Begriffe Chiralgeld-Token gehört und Stablecoins auch immer wieder ein Thema hier. Also meine persönliche Meinung ist, oder auch so das Bauchgefühl, bis die EZB mal zu Potte kommt und irgendwas live bringt und das ganze Ding dann auch funktioniert und wirklich dann in der Masse auch genutzt werden kann, ob es genutzt wird, ist ein anderes Thema, aber genutzt werden kann, glaube ich, dass bis dahin in Deutschland beispielsweise, aber auch in anderen europäischen Ländern, dieses Thema Chiralgeld-Token, nochmal zur Erklärung, dass im Prinzip die Bankenwelt sozusagen das vorhandene Chiralgeld auf dem Girokonto tokenisiert, praktisch auf die, in Anführungszeichen, Blockchain bringt, oder vor allem auch das Thema Stablecoins, wo ich einfach ein großer Fan davon bin, weil es viele Vorteile mit sich bringt, dass das Thema nicht bis 2026, 27, 28, wenn der digitale Euro kommt, schon so groß ist, dass wir eigentlich die digitale Zentralbankwährung gar nicht mehr brauchen. Kannst du das dir auch vorstellen, dass es so laufen wird?
Also ich bin auch persönlich ein großer Fan von Stablecoins, neben, wie gesagt, Bitcoin und Lightning auch, weil wir sehen heute im Endeffekt schon ziemlich beeindruckend, wie auch Stablecoins für grenzüberschreitende Zahlungen genutzt werden können, zu wirklich absolut günstigsten Gebühren, wenn wir uns zum Beispiel jetzt USDC anschauen. Und ich teile das mit dir. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Dynamik jetzt viel stärker werden wird die nächsten Jahre. Wir haben jetzt ja auch dann durch die MiCA einen regulatorischen Rahmen in Europa zu Stablecoins. Hier sehe ich jetzt direkt zu CBDC, ich meine, es hat schon einen Einfluss, aber keinen sehr, sehr großen Einfluss, weil die CBDC, wenn digitaler Euro kommt, hat die EZB auch schon gesagt, wird auf die Eurozone beschränkt sein. Also das heißt, man braucht nicht erwarten, dass man sich da jetzt nach, weiß ich nicht, Indonesien mit einem digitalen Euro super viel Geld schicken kann und dann eben nur 1% Gebühr zahlt. Das heißt, es wird erstmal um nationale Zahlungen gehen. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen ein anderer Use Case als Stablecoins, als Use Case, den Stablecoins jetzt aktuell haben. Aber ich sehe es wie du. Es wird, und das ist auch das Spannende zu sehen. Wir haben Regulatorik für Stablecoins. Da wird es jetzt auch ja ganz neue Use Cases rund um DLT-basierte Zahlungen geben, ne? Sei es auch um Settlement von digitalen Blockchain-basierten Wertpapieren, da braucht es einen Euro on-chain, das können dann auch regulierte Stablecoins sein, warum nicht, oder auch wie du gesagt hast, Chiralgeld-Token, auch das finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Unterfangen, was natürlich auch sehr komplex ist. Ich meine, das kennst du selber als Zahlungsverkehrsexperte, wie ist es mit dem Settlement, der Abwicklung der Zahlung, Stichwort Fungibilität, also da gibt es auch schon ein paar Challenges zu überwinden. Und ich persönlich, aber das kannst du sicher besser einschätzen als ich, bin eben auch skeptisch, dass da Banken oder ein Konsortium von Banken viel schneller handelt als die EZB. Also ich persönlich finde das Thema Chiralgeld-Token sehr spannend, glaube aber auch, dass das noch viele Jahre braucht, bis das live ist, aber wie gesagt, korrigiere mich da gerne, wenn du das anders siehst.
Also das wird sicherlich eine Zeit brauchen, bin ich überzeugt davon. Ob Chiralgeld-Token schneller da sind, als wir einen größeren Euro-Stablecoin sehen, das weiß ich nicht, weil da tut sich im Euro-Bereich ja auch nicht ganz so viel aktuell. Da sehe ich tatsächlich dann eher auch die Gefahr, dass, ich will jetzt nicht sagen im Metaverse, aber alles wird immer digitaler, dass vielleicht Kryptowährungen im Internet und alles, was damit zu tun hat, immer mehr Platz finden und dann vielleicht wir tatsächlich mit USDC oder Tether immer mehr Zahlungen sehen, auch in Europa, was für die EZB natürlich ein Riesenproblem wäre, weil dann der Euro nicht mehr genutzt wird. Also deshalb auch aus der Sicht wieder die EZB sicherlich eine logische Konsequenz, dass man sich mit einer Alternative beschäftigt, weil ich glaube tatsächlich, dass Stablecoins, weil die funktionieren heute schon, sehen wir, also Tether wackelt auch nicht wirklich, obwohl es da so einen kleinen Bankrun gab nach Terra Luna. Von dem her haben die schon gezeigt, dass die eine gewisse Stabilität haben. Deshalb bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Mit allen Vor- und Nachteilen, also der Bitcoiner wird wieder sagen, ja gut, es ist Fiat-Geld, aber prinzipiell, es funktioniert technisch schon mal. Also da bin ich sehr gespannt, ob die Banken wirklich schneller sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie sind doch nochmal schneller als die EZB und man hat natürlich den Vorteil, wenn wir jetzt in Deutschland gucken, wenn wir da nach dem Chiralgeld-Token schauen, dann haben wir die deutsche Kreditwirtschaft, da sitzen dann die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken und noch ein paar Privatbanken da und bei der EZB, die müssen es halt allen in Europa mehr oder weniger recht machen. Das heißt, ich glaube, da sind die Diskussionen viel, viel größer, wenn man jetzt auch, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber diese Zahlungsverkehrsschemes mit EPI und sowas angucken, wie da die nationalen Unterschiede sind in den Bezahlsystemen. Ich sehe da einfach kein Szenario, wo die EZB 2026 eine CBDC live bringt, die in der Masse funktioniert. Also das sehe ich wirklich noch viele Jahre verstreichen, was positiv ist für die Banken, weil sie dann an eigenen Lösungen arbeiten können. Und wenn wirklich die CBDCs kommen und die nicht so sind, wie es die Banken wünschen, ich glaube, die Bankenlobby ist schon relativ stark. Also die können sich da schon dann ein bisschen in die Quere stellen und sagen, hey, so oder so wollen wir das aber nicht und haben da, glaube ich, schon auch ein bisschen was mitzureden, dann wenn es denen nicht so passt, sage ich jetzt mal.
Ja, aber das ist ein spannender Punkt, den du aufmachst, dass die EZB sich ja eigentlich gefühlt allen Stakeholder in Europa recht machen muss, in Anführungszeichen. Und natürlich, wenn jetzt ein Konsortium aus Banken sagt, wir geben das mal aus in einem Land, dann ist es natürlich trotzdem viel einfacher. Als so eine CBDC. Ne? Also vielleicht sind wir dann da, wenn man es irgendwie grob schätzt, in Mitte 2025 statt 2026 oder ähnliches. Aber ich sehe es wie du. Da haben sicherlich der Privatsektor eine große Chance und das vielleicht auch noch so ein bisschen Bezug nimmt auf eine Frage von vorhin, dass auch ein, also was man sicher ausschließen kann, ist, dass es einen digitalen Euro gibt, der auf eine permissionless Blockchain ausgegeben wird. Also das ist einfach nur unwahrscheinlich, wenn dann permissioned, aber vermutlich eher sogar gar nicht DLT, sondern eher angebunden an ein System wie TIPS, also das TIPS-System, was es heute schon gibt. Das heißt, es gibt da dann auch wieder Use Cases für den Privatsektor, für Banken, wenn es um so ein Blockchain-basiertes Zahlungsmittel geht, weil wie gesagt, wir sehen das aktuell schon, dass Bonds auf die Blockchain, also Aktien, Anleihen und so weiter, Schuldverschreibungen auf die Blockchain kommen und dann braucht man, wie gesagt, auch dieses Settlement in Fiat-Währungen und ja, da kann eben der Privatsektor auch wichtig sein oder auch Zentralbanken durch Wholesale-CBDCs, aber ich denke, das Fass sollten wir für heute wahrscheinlich nicht noch aufmachen. Da machen wir eine extra Episode nochmal dazu.
Genau, das ist nochmal ein anderes Thema, wo dann im Prinzip der Retail-Kunde raus ist. Ich würde gerne so ein kleines Fazit zu diesen Themen jetzt auch finden. Also wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil des Gesprächs war für mich heute zu sagen, okay, diese Ängste, die die Bitcoiner haben, sind die berechtigt oder nicht? Klar, zu 100% nehmen können wir es sowieso nicht, weil wir kennen die Ausgestaltung nicht, aber du hast genannt, was du vermutest und da gehe ich eigentlich voll mit, dass dieses Thema Minuszins, Schwundgeld oder sowas, sehe ich auch tatsächlich kein Szenario, dass die EZB auf solche Ideen kommt, weil ich glaube, dann wird es in der Masse überhaupt gar keinen Anklang finden. Das einzige Thema, wo wir jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig wissen, wie es sein wird, ist das Thema Privatsphäre, beziehungsweise wenn wir noch weitergehen Richtung Überwachung. Glaubst du, es gibt oder könnte eine Gefahr geben, dass die EZB tatsächlich eine Ausgestaltung hat, wo man sofort oder im Nachhinein noch, ich sage jetzt mal, so verrückte Sachen machen kann wie in China, dass ich nach Hongkong zur Demo gehe und morgen kann ich kein Flugticket mehr buchen oder sowas. Ist dieses Szenario realistisch und wenn ja, hältst du es für wahrscheinlich oder sagst du, nee, das wird so nicht kommen?
Also ich persönlich würde sagen, dass es hier, und das ist auch so ein wichtiger Punkt noch rund um zur Privatsphäre, dass es an sich, es ist alles möglich auf dem ganzen Spektrum. Also man kann eine CBDC ausgestalten, die 100% anonym ist, die anonym bis zu einer Schwelle ist, die so halb, teilweise anonym, pseudonym, transparent, es geht an sich technologisch wirklich alles. Was ich persönlich heute für recht unwahrscheinlich halte, ist, dass wirklich die Daten alle in einem zentralisierten Ledger bei der EZB gehalten werden, auch mit irgendwelchen Namen dann versehen sind und man dann direkt weiß zum Beispiel, okay, das warst jetzt du, man weiß noch irgendwie deine Adresse und kann da irgendwie an deine Haustür jemanden vorbeischicken. Ist, glaube ich, ist Stand heute ziemlich weit hergeholt. Was ich mir allerdings schon vorstellen kann, und das ist tatsächlich auch das Modell, wenn es um Datenschutz geht, nach außen, wir wissen natürlich nicht, was nach innen passiert, was in China verfolgt wird, dahingehend, dass zum Beispiel für kleine CBDC-Zahlungen man sich dann nicht identifizieren muss, in dem Sinne, mein Name ist Jonas Groß, ich wohne da und da, sondern dass man nur seine Telefonnummer angeben muss. Um das eben nicht jetzt komplett persönliche Infos preiszugeben, sondern nur, in Anführungszeichen, die Telefonnummer. Da kann man jetzt auch wieder draus schließen, was man will.
Das kann die KYC-Disch in Europa natürlich.
Genau. Also das ist halt dann so ein bisschen die Frage, weil dann kann man auch sagen, vielleicht in China, okay, ich habe jetzt die Handynummer und über die Handynummer wird es vielleicht dann ausgelesen, dann kann ich auch meinen Flug nicht mehr buchen. Gesagt, bin ich zu weit weg in China, kann ich nicht beurteilen. So ein System halte ich jetzt für auch nicht zu unwahrscheinlich in Europa, also dass man sagt, für kleine Zahlungen zum Beispiel die Handynummer, aber das ist halt wichtig, es ist keine Anonymität, es ist Pseudonymität, wie wir inzwischen alle wissen vermutlich von diesen ganzen Aufklärungen von verschiedenen illicit oder illegalen Aktivitäten über Bitcoin, es ist eben keine Anonymität und dem muss man sich bewusst sein und was tatsächlich aber auch häufig falsch gemacht wird von Zentralbanken, ist diese Ausdrücke einfach falsch zu verwenden. Also in China ist es tatsächlich so, dass bei diesen Zahlungen, wo man die Handynummer hinterlegt, dass da in der App der chinesischen Zentralbank gesagt wird, es sind anonyme Zahlungen. Und das ist halt in dem Sinne einfach falsch. Es ist vielleicht nicht akkurat, vielleicht hat man da nicht so genau nachgedacht, wie man das nennt, keine Ahnung. Aber es ist halt einfach falsch, es ist Pseudonymität. Und deswegen glaube ich, dass das aktuell das wahrscheinlichste Szenario ist und wie man das jetzt weiterspinnen kann über Überwachung und hier irgendwie steht morgen jemand von der Haustür, würde ich ungern weiter kommentieren, weil das ist dann so ein politisches Thema, wo ich sagen würde, es ist einfach mal die Handynummer vielleicht mit Einschnitt, aber sonst ist schwer zu sagen, was sich da daraus entwickelt und da ist vermutlich jetzt wieder vielen Fantasien der freie Lauf gelassen, aber das ist einfach zu weit, um das heute zu beurteilen.
Okay, also es bleibt spannend und ich bin mir sicher, die Bitcoin-Community wird es mit Argusaugen beobachten, aber schön auf jeden Fall schon mal zu wissen, dass es jemand gibt, der auch für unsere Rechte und für unsere Privatsphäre kämpft, dass ihr da auf jeden Fall aktiv seid. Was ich jetzt noch sehr spannend finde, weil du hast jetzt mehrfach von dir aus, wir hatten es im Vorgespräch auch schon davon und ganz ehrlich, wenn man bei euch einen Podcast hört, du hast, ich glaube, letzte Woche war es eine komplette Woche zu Lightning gemacht. Also du beschäftigst dich auf jeden Fall mit dem Thema Bitcoin. Ich weiß nicht, ob du dich als Bitcoiner bezeichnen würdest, aber die Frage an dich, wie passt das alles zusammen? Dass du sagst, du bist so in dieser, ich meine, ich bin auch in der Bankenwelt unterwegs, aber du steckst da ja dann mit Zentralbankkontakt und so weiter noch viel, viel tiefer drin. Wie passt das für dich zusammen?
Ja, also ich denke, was mich schon so ein bisschen ausmacht, ist, dass ich an sich immer offen bin, wenn es jetzt irgendwelche neuen Geldformen irgendwas gibt. Also ich war da schon immer neugierig und ich weiß noch damals, als ich zu Bitcoin gekommen bin, da habe ich im Handelsblatt gelesen, es war dann irgendwie 2017, 2018, ein Bitcoin kostet mehr als eine Unze Gold, das waren damals 1.500 Euro und ich habe gesagt, boah, wie kann denn das sein? Irgendwas, was nicht gedeckt ist, wie kann denn sowas einen Wert haben? Mhm. Und dann bin ich halt ins Rabbit Hole rein und habe mich da quasi, wie du vermutlich auch, jahrelang quasi eingearbeitet und dann eben erst verstanden, was eigentlich die Macht von Bitcoin ist und wie Bitcoin funktioniert. Knappheit, Zensurresistenz, niemand kann es mir wegnehmen und so weiter und so fort. Deswegen bin ich persönlich extrem überzeugt von Bitcoin. Ob ich mich als Bitcoiner bezeichnen würde, ich finde, es hängt darauf an, wie du den Term definierst. Also wie gesagt, ich selber halte Bitcoin als Teil meiner Assets, auch nicht in einem geringen Umfang relativ gesehen und bin da auch überzeugt, dass das eben, ohne jetzt hier natürlich eine Anlageempfehlung zu geben, aber in irgendwie ein Portfolio so ein bisschen reingehört. Ich halte selbst aber auch Gold, weil ich dahingehend eigentlich ein risikoaverser Mensch bin und sage, ich halte Gold und Bitcoin, weil ich risikoavers bin vielleicht. Einfach um sich so auch abzusichern, weil man weiß nie, wie sich das alles weiterentwickelt, die nächsten Jahre. Das ganze Geldsystem, das hast du ja auch schon viele Episoden dazu gemacht. Und was jetzt für mich eben so die letzte Erkenntnis war, das letzte halbe Jahr, und da habe ich mich eben mit dem Thema Lightning sehr detailliert auseinandergesetzt, weil sonst war immer auch schon meine Hypothese, die mir auch häufig liest, Bitcoin ist halt irgendwie so ein digitales Gold, so ein Store of Value, aber kannst du als Zahlungsmittel vergessen, zumindest jetzt, was du außerhalb der Bitcoin-Bubble gehört hast, und habe halt gesagt, okay, das ist mir so ein bisschen zu einfach und bin dann in Lightning rein und bin da persönlich halt auch absolut begeistert. Also ich habe es dir im Vorgespräch erzählt, gestern mir natürlich Zahlungen geschickt, die Bitcoiner kennen das natürlich alles, was sich irgendwie innerhalb von 0,5 Sekunden dann final settelt oder hier unseren Podcast Bitcoin Fiat Rock'n'Roll mal in dem Sinne für Micropayments bei verschiedenen Podcast-Apps dann da mal hinterlegt, was auch schnell geht. Also ich finde es einfach extrem spannend, was da passiert an der Stelle, welche neuen Use Cases sich auch da ergeben, Value for Value, auch wie günstig Transaktionen sind. Dementsprechend glaube ich, können wir uns da viel noch gar nicht ausmalen, wie das ausschaut. Und was ich tatsächlich auch gelernt habe die letzten Wochen, und vielleicht siehst du das ähnlich, es sagen ja viele Leute, dass Bitcoin kompliziert ist und Lightning ist auch kompliziert, und da gehe ich voll mit, es ist technologisch auch kompliziert. Aber wenn du dir mal überlegst, wie gerade das aktuelle Geldsystem funktioniert, vor allem in einem internationalen Zahlungsprozess, vielleicht mit Kreditkarte, um es so schön kompliziert zu machen, es ist ja ein absoluter Wahnsinn, wie kompliziert das System da eigentlich ist und welche Infrastrukturen miteinander interagieren und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich es dann eigentlich irgendwie beeindruckend, wie einfach Bitcoin an sich eigentlich ist. Also, ne, weißt du, wie ich meine? Also es ist so natürlich keine Intermediäre und auch irgendwie, man kann da durchsteigen, was bei dem aktuellen System schon schwierig ist, weil da viele so ein bisschen Blackboxen, zumindest für mich, da teilweise auch sind, wenn ich so international Geld schicke. Genau, deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind da am Anfang. Man sieht ja auch die Wachstumsraten bei Lightning, und dementsprechend finde ich, wäre es irgendwie fatal, da komplett die Augen zu verschließen, wenngleich das auch für den Mainstream wahrscheinlich noch viel, viel zu früh ist. Aber ich habe es ja nur gehört, du warst ja auch, glaube ich, bei der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck, dass da alles mit Lightning gezahlt, und irgendwie gehört im anderen Podcast, zwei Zahlungen sind nicht durchgegangen, der Rest schon. Das ist schon beeindruckend, wie sich auch Lightning weiterentwickelt hat und wie sich sicherlich auch noch weiterentwickelt wird die nächste Zeit.
Also erstmal zum Vergleich des aktuellen Systems mit Bitcoin oder Lightning. Also nach 15 Jahren Bankerfahrung kann ich sagen, wenn ihr euren Bankberater fragt, wie eine SEPA-Überweisung funktioniert, der hat keine Ahnung, er weiß es nicht, wirklich nicht. Da gibt es ein paar in der Bank, die im Zahlungsverkehr unterwegs sind, die wissen das, hoffe ich zumindest in jeder Bank, aber der hat keine Ahnung. Und du hast angesprochen, bei internationalen Zahlungen, wo dann noch ausländische Banken dabei sind oder sogar Visa-Mastercard-Zahlungen, es ist der Wahnsinn, wirklich, es ist echt brutal, die ganzen Intermediäre, die dabei sind, jeder will Geld verdienen, jeder hat einen Vertrag mit einem anderen, das ist echt brutal, und mir ging es tatsächlich genauso. Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht natürlich, vor allem wenn man es natürlich privat macht, nach Feierabend hat man auch nicht jeden Tag einen Kopf, sich da einzulesen, aber wenn man sich seit mal ein halbes Jahr mit Bitcoin beschäftigt hat, hat man ein gewisses Level verstanden, zumindest wenn man sich mit den Sachen in einem Bereich, sage ich mal, beschäftigt. Und wenn ich das vergleiche dann auch mit Lightning, das wieder für mich technisch ein neues Thema war, es ist sehr, sehr viel einfacher, die Grundzüge zumindest zu verstehen, wie Zahlungen funktionieren, genau, im Vergleich zum heutigen System. Definitiv ist es so, ja.
Ja, also genau, ich gebe dir absolut recht, die Grundzüge. Ne? Also wenn es jetzt wirklich um absolute Details geht, bin ich sicherlich auch keiner der größten Experten. Aber wenn ich jetzt überlege, ich müsste jemand Lightning erklären versus ich müsste jemand erklären, wie die internationale Überweisung funktioniert, muss ich persönlich sagen, dass ich mich da inzwischen wohler fühle mit Lightning, weil auch alles halt transparent ist. Du kannst es nachvollziehen an der Stelle.
Und da sprechen jetzt wir zwei, die sich in dem Bereich beruflich jahrelang damit beschäftigt haben. Also nochmal, wenn man da den normalen Bankberater fragt, der beschäftigt sich tagtäglich nicht mit dem Thema, der weiß es wirklich nicht. Ja. Und zu der zweiten Frage noch zu Innsbruck, zur BTC 22. Es wurde nicht alles in Lightning gezahlt. Man hat den ein oder anderen Shitcoiner gesehen, der die Euroscheine ausgepackt hat. Das ging dann in der Regel aber nicht allzu lange. Dann hatte der wenige Minuten später eine Lightning-Wallet und hat die ersten 10 Euro dann mit jemand getauscht und hat dann losgelegt. Tatsächlich auf der Bitcoin-Zitadelle war es noch krasser, da gab es Lightning-only. Also in der Schweiz auf der Bitcoin-Zitadelle gab es nichts anderes. Da war es auch interessant, weil die ganzen Deutschen, die da waren, mit Roaming teuer, schwierig, die haben immer das Netz ausgeschalten. Das heißt, jeder hat im Prinzip am Anfang eine Art EC-Karte bekommen, wo ein NFC-Tag drauf war, und dort habe ich im Prinzip die Lightning-Wallet geladen und habe damit bezahlt. Hat super funktioniert, es hat jetzt in Innsbruck super funktioniert, und ich habe eine Stunde beim Beppo Eis verkauft, nur per Lightning, und da muss ich sagen, da haben einige Zahlungen nicht geklappt. Ich habe es im Nachgang auf Twitter dann aber auch kommuniziert und Leute gefragt, ob Zahlungen nicht durchgingen, und es war immer die Seite des Zahlenden schuld. Also nicht der es empfangen hat, sondern der zahlen wollte, und dann lag es immer dran, dass die Leute die eigene Node benutzt haben, die hinter Tor war und Tor einfach Schwierigkeiten hat. Mhm. Das heißt, da kann Lightning nichts dafür.
Also nicht an der Route von Lightning oder den Fans in Lightning. Oder,
genau. Ja. Also auch was Ticketkäufe für, ich weiß nicht, ob es in Innsbruck auch per Lightning ging, aber auch Zitadelle war es, glaube ich, so. Ein paar hundert Euro war überhaupt kein Problem. Also schon krass, was Lightning da in wenigen Jahren geschafft hat. Und das war eh noch ein Punkt, auf den ich auch eingehen wollte. Wie schnell eigentlich die Entwicklung ist im Payment-Bereich, wo ich jetzt jahrelang beruflich tätig war. Also Banken sind ja eher so träge unterwegs, sage ich jetzt mal, aber der Payment-Bereich hat vor allem durch viele Fintechs wirklich eine wahnsinnige Geschwindigkeit bekommen. Und dann kommt man zu Bitcoin und merkt, hier ist alles viel schneller. Dann kommt man zu Lightning und denkt, wie kann sowas so schnell gehen? Also Lightning ist ja seit 17 oder 18 überhaupt erst live. Und jetzt sprechen wir schon, dass demnächst Stablecoins und Tokens da drauf laufen werden. Also es ist schon eine atemberaubende Geschwindigkeit. Und deshalb vielleicht vorher, um zu meiner Aussage zurückzukommen, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass die EZB schneller irgendwas implementiert, als es die Privatwirtschaft oder vielleicht sogar die Bitcoiner schaffen, in Kombination mit einem Stablecoin, wo es ja auch jetzt auf Bitcoin mit Stablesets und so weiter mittlerweile erste Gedanken gibt.
Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, das ist was, wo ich auch sage, klar, aus Sicht der EZB sollte man vielleicht schnell sein, aber aus individueller Sicht muss die EZB wirklich schneller sein. Also es ist am Ende ein Marktprozess, ne? Die Leute nutzen das Zahlungsmittel, was ihnen am liebsten ist. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, wenn ich jetzt mal 4 Jahre in die Zukunft schaue und mir überlege, wo Bitcoin, Lightning, Stablecoins, ich meine, das sind wahrscheinlich Themen auf der Agenda, die wir heute noch gar nicht wissen im Crypto-Space, und die EZB kommt dann vielleicht live mit einem digitalen Euro, dass wir da halt wirklich teilweise schon extrem viel weiter sein können. Und wir sehen das ja allein an den Zahlen, wenn du dir anguckst, wie viele Leute Bitcoin-Wallets global haben. Ne? Also gibt es ja von Crypto.com immer so Einschätzungen aktuell. Ich meine, gibt es natürlich solche und solche Zahlen, irgendwie mit 300 Millionen und BCG, die irgendwie schätzen 1 Billion bis 2030 oder ähnliches. Also das ist ja quasi exponentielles Wachstum, ähnlich wie beim Internet damals. Und wenn das wirklich so kommt, dann sind wir 2026 eigentlich wirklich in einer anderen Epoche, wenn es um Zahlungen geht. Also da bin ich absolut bei dir.
Ja, dann kann die EZB irgendwann ihre Arbeitsgruppen einstellen, weil wir keinen Euro mehr brauchen. Wer weiß, was da passiert.
Let's see.
Jonas, vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch weitergeholfen, konnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen auch die Angst nehmen, was das angeht. Und vor allem, ich glaube, bei dem Thema CBDCs oder digitaler Euro, da kursieren viele Halbwahrheiten, viel Halbwissen im Netz. Ich hoffe, da konnten wir ein bisschen aufklären. Ich werde auf jeden Fall durch den CBDC-Tracker, wo man die Weltkarte hat und sieht, welche Notenbank beschäftigt sich mit dem Thema, das werde ich natürlich in den Shownotes packen, natürlich auch euren Podcast. Und da kann ich natürlich die Lightning-Woche empfehlen, wobei die meisten Zuhörer da wahrscheinlich schon sehr gut unterwegs sind, aber da war René Picard zu Gast, der Roman war zu Gast, also auch sehr spannende Gäste aus dem Space.
Ja, super, nee, natürlich sehr gerne, und ich glaube, dass sich die Podcasts auch ganz gut ergänzen würden, weil wir, wie gesagt, sehr viel auf das Thema CBDC, Stablecoin, natürlich auch Krypto gucken, aber halt nicht so viel Bitcoin-zentriert, sage ich mal, auch wie du an der Stelle. Also ich denke, das kann auch gut als Ergänzung fungieren, wenn man da einfach mal reinhören mag.
Ich glaube tatsächlich, also ihr, ich sage jetzt mal, korrigier mich, wenn du es anders siehst, ihr seid die Banker, die auf Bitcoin schauen. Und ich bin im Podcast praktisch der Bitcoiner, der auf die Banken oder Finanzwelt schaut. Und so ergänzt sich das, glaube ich, ein bisschen, ja.
Kann man teilweise so sagen. Also ich würde mich ein bisschen rausnehmen, wenn du sagst, ich bin Banker, weil für Alex, meine Co-Hosts Alex und Manu sind Banker. Ich bin dann quasi im Startup unterwegs rund um Crypto und Digital Assets, also um genau zu sein beim Ausdruck. Aber generell, ich verstehe, was du meinst. Und die Grundaussage kann ich auch so unterschreiben.
Also Jonas, ich danke dir auf jeden Fall, und wer weiß, bei Bedarf müssen wir vielleicht mal noch eine weitere Folge aufnehmen, wenn man genauer sieht, wie sich das Ganze so entwickelt, wenn es was Neues gibt. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und vor allem viel Erfolg weiterhin beim Kämpfen durch Bürgerrechte genannt, dass da im Prinzip hoffentlich dann entsprechend Privacy beim digitalen Euro nicht nur ein Versprechen der EZB ist, sondern nach Möglichkeit, dass auch dort gewahrt wird bei Zahlungen.
Ja, danke auch nochmal für die Einladung, für die Bühne, und also gerne auch mir schreiben, wenn Interesse an einem Austausch entsteht. Mich interessiert es auch wirklich extrem, ob auch als Bitcoiner man dann, ob meine, ich sag mal, meine Argumentation so ein bisschen überzeugt hat oder ob man sagt, nee, ich bleib dabei, digitaler Euro muss irgendwie möglichst schlecht sein, damit die Leute in Bitcoin gehen, würde mich einfach interessieren an der Stelle. Und wenn es tatsächlich so ist, dass ihr sagt, okay, es macht irgendwie Sinn, was ich sage, dann folgt auch gerne der Digital Euro Association. Da kann man tatsächlich auch jeder einfach so kostenlos mitmachen und Teil der Community werden. Also sind auch gerne, wie gesagt, wir wollen hier möglichst breit sein. Wir haben da Blockchain-Unternehmen, Krypto-Unternehmen, wir haben Anwälte, Akademiker und so weiter. Ich glaube, wir haben aktuell noch nicht so viel Bitcoiner dabei, vermutlich auch, weil der Ausdruck abschreckt. Aber wenn ihr da Interesse an einem Austausch habt, bitte meldet euch gerne bei dir und geht natürlich auch für dich direkt, ohne da jetzt noch mehr Werbung machen zu wollen.
Also schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Ich packe da die ganzen Links rein. Jonas, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns.
Danke. Ciao.